Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir wollen Gottes Wort hören. Und ich habe heute ein gutes Thema. Leben im Geist. Oder aus dem Geist. Der Mensch ist ein Geisteswesen. Er ist nicht nur Fleisch und Blut, sondern er ist Geist. Er ist Seele. Er ist viel mehr. Diese ganze Trinität des Menschen. Also Leib, Seele und Geist. Gott hat uns so wunderbar angelegt. Er hat sein Monogramm in unser Leben hineingeschrieben. Der Mensch ist unheilbar religiös. Das ist der Mensch. Von Anfang an, bevor er Burgen gebaut hat, Schlösser gebaut hat, hat er Altäre gebaut, Gott angebetet, hier und dort und da. Der Mensch fragt sich, wo komme ich her, wer bin ich, wo gehe ich hin, was ist die Zukunft und so weiter. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, hat er einmal jemand in der Bibel gefragt. Dass du seine gedenkst, dass du nach ihm fragst. Und der Mensch ist sterblich. Das ist das Schlimme dabei, dass wir das Äußere, den Körper hier lassen müssen. Seele und Geist sind unsterblich. Meine Persönlichkeit ist unsterblich. Seitdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, er will immer alles verstehen, alles ergründen, alles erkennen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und auch, der Mensch ist ein Geisteswesen. Der Mensch ist ein Geschöpf, das nicht nur materiell was braucht, sondern er braucht Inspiration, er braucht Information, er braucht immer wieder, dass er sich erneuert, dass er wächst und dass er weiterkommt. Das meiste von unserem Dasein spielt sich in unserem Unterbewusstsein ab. Fast 95% lebe ich von meinem Unterbewusstsein. Das habe ich noch gar nicht ergründet. Und deshalb auch das Thema hier, lebe im Geist. Das Unsichtbare bestimmt mich, unsichtbare Kräfte. Wenn ich einfach mir was vorstelle, mir was ausdenke und so weiter, dann schaffe ich das unmöglich unter Umständen. Da werden Hormone freigesetzt. Kräfte freigesetzt, was auch immer. Der Mensch kann unheimlich viel leisten durch seinen Geist, nicht nur durch Körper. Ich habe das einmal erlebt. Ich habe längere Zeit gefastet, glaube ich, das am 35., 36. Tag. Da zieht mein Sohn um und dann habe ich ihm gesagt, ich helfe dir. Und er sagt, Papa, du kannst mir nicht helfen. Du fastest, du bist zu schwach. Körperlich war ich schwach, weil ich schon so lange nicht mehr gegessen habe, nur getrunken. Und dann stellen sich die Burschen an beim Runtertragen, runterräumen mit der Waschmaschine und dann denke ich, ich nehme es an, ich helfe ihnen ein bisschen und ich habe solche Kräfte entwickelt, dass ich fast die Waschmaschine allein tragen konnte. Also im Geist kann man Kräfte freisetzen, was körperlich oft nicht möglich ist. Nur nebenbei, wir sind geistgeleitete Wesen, ferngesteuerte Wesen sogar, ferngesteuert. Entweder Gott reitet uns oder der Teufel, einer reitet uns immer. Also wir Menschen sind Geisteswesen. Der Teufel, das ist meistens mein Ego, darüber werde ich heute ein bisschen sprechen. Der Teufel ist der Gottlose nach der Bibel, also nicht der Mensch ist der Gottlose, sondern der Teufel ist der Gottlose. Und wenn mein Ego, mit wem er sich verbindet, das macht mein Leben aus, entweder mit Gott oder mit Satan. Und der Mensch braucht Verbindung, Anbindung und dergleichen. Ich brauche Identität, ich brauche, dass ich weiß, das bin ich. Und wenn ich sage, dann ist es meine Persönlichkeit und ich darf hinter dem ich bin nichts Negatives mehr sagen. So, Ego, das ist dieses Ich-Gefühl, das Gott mir gegeben hat. Und jetzt muss ich das ordnen, richtig verstehen, richtig einbauen in meinem Leben, ich. Viele sagen, ich bin dieses, ich bin jenes, ich bin müde, Frühjahrsmüdigkeit oder was auch immer es sein mag. So, manche Leute sagen, ich bin gar nicht, das ist mein Ego. Ja, wir möchten gerne die Schuld auf die andere schieben. Ja, die Eva, die Schlange und so weiter hat mich dazu verführt und verleitet. Die meisten Menschen werden gelebt, statt dass sie leben. Und deshalb heißt es in der Bibel, wir sollen nicht der Schwanz, sondern der Kopf sein. Und der Kopf ist so wichtig, dass wir diesen Kopf gebrauchen, wie auch immer. Viele Menschen sind nur Anhängsel von irgendwas. Sie beteiligen sich gar nicht groß an ihrem Leben, sondern sie werden gelebt. Und deshalb, ich möchte nicht leben, sondern ich möchte nicht gelebt werden, sondern ich möchte richtig leben. Ich möchte keine Kopie sein von irgendwas oder etwas nachahmen, etwas imitieren. Nein, ich möchte original sein in meiner Art und Weise, das, was ich bin. So. Im Geist leben, sich ausleben, aber sich richtig ausleben. Nicht nur, dass ich auslebe, einfach meine Launen praktiziere, nein, ich möchte das auch produktiv, richtig was leisten durch meinen Geist, durch meine Kraft. Und wir sind erst geistlich etwas, wenn wir alles zusammen verstehen, Seele, Geist und Leib und richtig einsetzen und richtig anwenden. Es ist interessant, dass, was Jesus einmal sagt, als die Jünger sagten, guck mal, der Tempel, was für ein richtiger, wuchtiger Bau das ist. Und dann sagt Jesus, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich möchte hier ein bisschen anders, mein Thema anders jetzt aufbauen. Und da heißt es in der Bibel, dass unser Leib, mein Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Mein Körper. Und deshalb, da sagt Jesus, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Eigentlich würde ich sagen, keine Zelle bei der anderen bleiben. Da wird alles zerfallen. Da wird alles zerfallen. Deshalb ist so wichtig, dass wir nicht irgendwie Anhängsel sind von irgendwas und uns wichtig nehmen, uns wichtig machen, sondern dass wir ja wichtig sind, von Gott aus gewollt, von Anfang der Welt, seit der Erschaffung der Welt, seit der Grundlegung der Welt bin ich von Gott gewollt. Und da, an diesem Tempel, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Keine Zelle wird bei dem anderen bleiben. Und der Mensch besteht aus einer Menge Zellen. So, wenn ich dran denke, ja, wenn man 70 Kilogramm groß ist, und schwer ist, der Mensch, der hat etwa 10 Billionen Zellen besteht. Und da wird keine Zelle an der anderen bleiben. Also eines Tages Staub zu Staub, Asche zu Asche. Und doch, was von Gott ist, das geht zu Gott im Himmel. Der Mensch ist also ein Geistwesen. Er ist nicht nur Materie. Die Materie ist nur die Spitze des Eisberges. Das allerletzte. Alles Geistige bleibt nur das, was von Gott ist. Das wird auch in Ewigkeit bleiben. Alles zerfällt. Diese Billionen Zellen, die werden zerfallen. Da wird kein Stein, keine Zelle bei der anderen bleiben. Also von meinem Tempel, von meinem Körper, von dem, was ich bin. Alles Seelische vergeht, alles Gefühlsmäßige vergeht. Alles, was den Menschen hier auf Erden als Materie ausgemacht hat, das wird vergehen. Deshalb verlasse dich nicht auf die äußerlichen Dinge. Die äußerlichen Dinge vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus, aber mein Wort wird nicht vergehen, mein Wort wird nicht vergehen. Diese Billionen von Zellen, aus denen der Mensch besteht, die werden alle zerfallen. Wenn ich daran denke, die Leute werden beerdigt und nach gewisser Zeit wird es wieder ausgehoben, werden andere wieder beerdigt. Und die Erde ist ein großer Friedhof, was um die Sonne kreist. Das ist die Erde. Also leg dich nicht fest auf das Irdische, auf das Menschliche, auf das Sichtbare. Wir müssen aus dem Geist heraus leben. Und nicht nur geistig, intellektuell, sondern wir müssen wirklich aus dem Geist Gottes leben. Geistlich sein. Geistlich ist nicht mal, nicht, man ist geistlich nicht, wenn man Religion irgendwie praktiziert. Geistlich ist, wenn man von Gottes Geist geleitet wird, von Gottes Geist geführt wird, von Gottes Geist gelenkt wird. So, das ist geistlich. Also manche möchten nur geistig leben, geistig verstehen, erkennen, begründen, ermessen. Und diese Dinge. So, viele Menschen leben der Gottesferne. Das ist nicht im Geistleben, sondern im Geistleben ist in der Nähe Gottes, mit Gott verbunden sein, in der Gegenwart des Herrn sein. So, was macht mein Ich, meine Persönlichkeit, mein Wesen aus? Nicht mein Ego. Ich will, ich kann, ich bin oder ich schaffe das. Nein, das, was Gott in mir wirkt, durch mich wirkt. Gott in mir, das ist dieses Ich, der Herr in mir. So, nicht das, was meine Augen sehen oder was meine Ohren hören, sondern das, was ich selbst erlebe und selbst durchmache, selbst erkenne, selbst begründe und was Gott durch mein Leben wirkt tagtäglich. Das ist, was funktioniert, was bleibt in aller Ewigkeit. Der Mensch muss in die Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, im Geist leben, er muss vergehen und dann steht etwas in ihm auf oder durch ihn und aus ihm. Was bleibt, wenn wir von dieser Erde gehen? Die Frage ist gut, dass wir sie stellen. Ja, das, wo ich ein Zeuge war, und Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein, Augenzeugen, das, was ich bezeugen kann, was ich erlebt habe, wo ich dabei war, wo Gott etwas durch mich getan hat, das, was mein Inneres erfasste, was ich geistlich begründen konnte und verstehen könnte, aha, aber lieber Vater, diese Gedanken, das Göttliche bleibt in mir. Das, was ich gesehen habe, die Schönheit der Natur, wenn ich sehe, wie schön hier jetzt dieser Baum blüht, da hinten hinter mir. Ja, nur, was der Ewige an mir getan hat, das ist, was bleibt. Im Geistleben ist, was Gott an mir gewirkt hat, was durch seine Gnade, durch seine Güte, durch seine Barmherzigkeit an mir passiert ist. Alles, was aus der Ewigkeit kam, das wird auch die Ewigkeit wieder erreichen. Alles, was Gott gepflanzt hat, das wird bleiben. Jesus sagt einmal, alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das wird ausgerissen werden. Alles, was Menschen gemacht haben, das wird zerstört werden, das wird vergehen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und da, wo Gott mich berührte, das wird bleiben. Und da, wo ich Gott berührte, das wird bleiben. Das ist geistliches Leben. So, die Begegnungen mit Gott, die werden bleiben. Die Verbindungen, die ich mit Gott geknüpft habe, mit dem Jenseits, mit der unsichtbaren Welt, das wird bleiben. Die Gespräche, die ich mit Gott geführt habe, die werden bleiben. Aus dem Geistleben heißt einfach mit dem Himmel leben, mit Gott leben, mit dem unsichtbaren Leben, was es auch immer heißt. Etwas Großes ist, wenn Gott einen Menschen namentlich gerufen hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Die Impulse, die von Gott gekommen sind, die werden bleiben und die werden erhalten für die Ewigkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit Gott sehr viel Umgang haben, sehr viel mit Gott verbunden sind. Alles, was Gott gepflanzt hat, das wird bleiben. Und es wird nicht vergehen. Schau die Natur an. Die wiederholt sich immer wieder. Da geht mal der Wind da drüber. Da wird alles ausradiert, ausgelöscht. Das Leben des eines Menschen ist wie Gras. Plötzlich vergeht es und im Frühjahr kommt wieder alles ganz neu. Was er nicht gepflanzt hat, das wird ausgerissen werden, das wird vergehen. Die Opfer für Gott, die bleiben. Aus dem Geistleben heißt es, Opfer bringen, sich einsetzen für Gottes Sache, für Gott da sein. Ich werde hier eine Theorie aufstellen und versuchen, diese auch zu begründen. Alles vergeht, nur das, was auf Gott angelegt ist und angelegt wurde und von Gott angelegt wird in meinem Leben, das wird bleiben. So, unser Leben muss aus dem Stoff, aus dem göttlichen Stoff sein. Das andere ist nur Materie, sichtbar und vergänglich. Das alles, was greifbar ist, was der Mensch denkt, das kann ich behalten. Das zerrinnt uns unter den Fingern wie Sand oder wie Wasser. Nur das Unbegreifbare ist unangreifbar, ist beständig, ist ewig, ist von Gott. Nur das, was ich nicht mehr begreifen kann, nicht mehr halten kann, was unsichtbar ist, das ist, was erhalten bleibt. Und deshalb ist es die Frage aus dem Geistleben, dass wir nicht nur in der Fantasie leben, nicht nur im Gefühlswallungen leben, sondern dass wir wirklich aus der Inspiration der Ewigkeit, von der Ewigkeit her geführt und geleitet werden. Die Stunden, die ich mit Gott verbringe, das sind die Stunden, die in der Ewigkeit gezählt werden. Deshalb sagt Jesus Christus, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Alles andere vergeht, alles andere ist nichtig. Alles andere ist Zeitverschwendung und schlecht angelegte Zeit, wenn ich nur mich vergnüge, nur genieße. Ich denke, ich kann das alles genießen. Nein, auf die Ewigkeit und für die Ewigkeit leben. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist eigentlich alles, was ihr umsonst gemacht habt, was ihr vergeblich gemacht habt, was ihr ja für nichts und gar nichts gemacht habt. Das wird bleiben. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, hat Christus gesagt. Und was ist im Himmel? Soll ich dir sagen, was im Himmel, wenn du so deinen Himmel vorstellst, da siehst du gar nichts, da ist gar nichts da, verstehst du? Mit Augen und mit Ohren fasst du es nicht, mit Sinne kannst du nicht fassen, was im Himmel ist. Da ist nichts Irdisches. Im Himmel ist nichts Irdisches. Auch wenn das neue Jerusalem vom Himmel herabkommt, das wird immer beschrieben wie Gold, wie Perlen, wie Edelsteine und so weiter. Das neue Jerusalem ist fantastisch, aber es ist alles nichts Irdisches. Nichts Irdisches. Im Himmel ist nur das, was mit Gott verbunden ist, was Gottes Absicht ist und Gottes Absicht ausgemacht hat. Der Wille Gottes, und der Wille Gottes ist unsichtbar. So wie diese Gravitationskräfte unsichtbar sind. Alles Große und Mächtige ist unsichtbar. Alles andere wird zu Staub zerfallen, was sichtbar ist, wird mit Feuer verbrennen, sagt uns die Heilige Schrift. Und nur das, was das Feuer überlebt, das wird bleiben. Lebe aus dem Geist, lebe für Gott, lebe für das Ewige. Gehe der Sache auf den Grund und frag dich, ist das wirklich alles, was ich in meinem Leben leiste, was bleiben wird? Im Geist leben ist bleibend leben, das heißt unsichtbar leben, verborgen leben. Wenn du betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu und bete. Und viele Menschen sagen, ja, das ist Zeitverschwendung, wenn ich bete. Nein, das ist auf Ewigkeit angelegt, auf das himmlische Konto. Im Geist leben ist unbewusst leben. Aus dem Unterbewusstsein heraus lebe ich. 95% meines Daseins ist Unterbewusstsein. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich stehe gerade, ich weiß auch gar nicht, wie ich das fertig kriege. Irgendetwas ist, was mich gerade hält, auf zwei Beinen. So, im Geist leben heißt nicht sichtbar leben, ist unerkennbar leben, das ist im Geist leben. Man merkt es nicht, aber ich lebe da, ich bin da. Es ist heimlich leben, das ist im Geist leben. Du wirst vielleicht schockiert sein, das, was du heute Nachmittag hörst. Was heißt es bewusst im Geist leben, im Glauben leben? Gar nicht sehen. Ich gebe etwas und das vergeht und ist vergänglich, denke ich. Das war nichts, das war zum Fenster rausgeschmissenes Geld. Aber es ist richtig angelegt, was ihr aus Liebe getan habt. Das habt ihr mir getan, sagt Christus. Und es ist interessant in der Bibel zu beobachten, wo hat Gott Menschen gesegnet? Ich denke nur den Cornelius oder den Hauptmann, ja, den Cornelius insbesondere. Ja, der hat sehr viel Almosen gegeben, der hat viel gefasst und so weiter. Und Gott sagt, ich habe seine Werke gesehen. Er ist wirklich ein Suchender. Und dann wird Petrus geschickt, dass er ihm die Botschaft, das Evangelium verkündigt. Und Petrus weiß auch gar nicht, warum geht er dorthin zu diesem Cornelius und predigt. Warum bin ich da? Warum habt ihr mich geholt und gerufen? Und dann sagt er, und jetzt erfahre ich, als er dann während der Predigt der Heilige Geist fällt, dann weiß er, warum er da ist. Also im Glauben leben, im Geist leben heißt es, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke Hand tut. All das Bewusste wird vergehen, was im Himmel zählt, ist das Unbewusste. Das ist im Geistleben alles, was du unbewusst tust. Jesus sagt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war nackt, ich war gefangen, ich war krank. Und die Leute sagen, ja, Jesus, wo warst denn du? Und er sagt, was er einem der geringsten meiner Brüder gegeben, getan hat, was ihr euch verausgabt habt im Gefängnis oder bei euren Besuchen, das habt ihr mir getan. Dann fragen die Leute, ja, wo warst du nackt? Wo warst du gefangen? Wo warst du durstig? Wo warst du krank? Wo warst du dies und jenes? Und deshalb ist, wir sollten anfangen, im Geist zu leben, unbewusst zu leben. Also ich lebe. Einfach das tun, was selbstverständlich ist. Also im Geist leben ist einfach sich treiben lassen. Bitte verstehe mich falsch. Nicht, dass ich ungeplant lebe oder auch das. Nein, es ist unbewusst. Lieben, ungewollt geben, selbstverständlich tun, anstandsmäßig, das gehört sich dazu, wenn jemand auf dem Boden liegt, dass ich ihn aufrichte und helfe, das Selbstverständliche tun, so bereitwillig sein, jemand zu helfen. Eigentlich, der barmherzige Samariter in dieser Geschichte hat nicht nötig gehabt, dem Mann zu helfen, aber er tat, es war selbstverständlich, weil die anderen sind vorbeigegangen. Ich bete, oder ich bin lebendig, ich muss im Tempel putzen, oder ich muss das und jenes tun. Aber der Samariter macht das selbstverständlich, bückt sich, gießt das Öl in die Wunde, salbt den Kranken, bringt den Kranken sogar in die Herberge, denn sagt, ich kann den nicht hier auf der Straße liegen lassen, da wird er wieder überfallen, was nützt es? Heute tun die Menschen alles berechnend. Ich werde nie vergessen, ein Ehepaar in Heilbronn, der hat uns mal zum Kaffee eingeladen. Nach 3 Wochen fragt dieser Bruder, ja, ich habe euch eingeladen, wann ladet ihr mich wieder ein oder uns ein? Verstehst du? Und das ist, was die Menschen wollen. Die tun alles berechnen. Sie geben, damit uns gegeben wird. Sie laden uns ein, damit sie eingeladen werden. Sie helfen uns, damit ihnen geholfen wird irgendwann. Heute tun die Menschen alles nur auf ihren Vorteil bedacht, eigennützig, nur an sich selbst denken. Das tun die Menschen, aber sie tun nicht selbstverständlich, dass sie sich verschwenden. So eine Pflanze verschwendet sich. Da gibt es so viel Äpfel, Kirschen, Birnen, so ein Baum und so weiter. Und nur vielleicht 1-2 Bäumchen wachsen, oder 2-3 Äpfel werden verwendet als zum Nachwuchs, noch Nachkommen. Man verschwendet sich. Da geht so viel verloren. Von diesem vielfältigen Acker, da heißt es einmal, etliches viel auf der Straße, etliches viel unter den Dornen, etliches haben die Vögel weggefressen, etliches wurde zertreten und dann etliches brachte 60, 30-fältig Frucht und etliches brachte 100-fältig Frucht. Also nicht alles bleibt, dass es Ewigkeitsfrucht bringt. Nein, es bleibt immer was übrig. Das, wo wir uns verschwenden, vergeuden, verausgaben. Aber das sagt, diese moderne Gesellschaft kapiert das nicht, begreift es nicht, sich zu verausgaben, dass wir Dinge tun, gar nicht gewollt, aber genau das, was wir gar nicht tun wollten, das bleibt für die Ewigkeit. Das habe ich gar nicht gewollt, den Besuch habe ich gar nicht gewollt, aber ich habe es trotzdem getan, weil ich einfach das nötig gehalten habe. So viele Menschen geben, damit sie wiederbekommen. Sie laden ein, damit sie wieder eingeladen werden. Sie geben egoistisch. Gott dient man nicht mit dem Ego. Im Geist leben, was heißt das? Ja, was dass ich diene Gott umsonst. Jesus hat auch Sachen getan, die umsonst waren. Jesus hat umsonst die Dornenkrone getragen. Nirgendwo in der Bibel steht, dass er es tun musste. Alles, was wir umsonst tun, das ist für Gott getan, für die Sache Gottes getan, für die Ewigkeit getan. Und wenn du den Heiland irgendwo dargestellt siehst, dann siehst du das mit der Dornenkrone und weißt, aha, das ist Jesus gewesen. Denn wer von den Menschen trug je eine Dornenkrone? Nur als Beispiel. Es gibt so wenig Selbstlosigkeit auf dieser Welt. Es gibt so wenig, wo Menschen sich selbst aufopfern, ohne dir nichts, mir nichts. Einfach da. Ich bin da, weil ich da bin. Und Gott sagt, ich bin der Ich Bin. Dieser Daseinende Gott. Heute gibt es so wenig Hilfsbereitschaft. Früher, die Diakonissen, das waren selbstlose Menschen, die gedient haben, den Armen, die Invaliden gepflegt haben, die Invaliden versorgt haben. Aber heute, was verdient man? Was verdiene ich als Pfleger? Was verdiene ich als Krankenschwester oder Arzt? Oder was verdiene ich dabei? Du willst heute kaum Leute finden, die Selbstverleugnung praktizieren. So wenig Selbstlosigkeit. Und das im Geistleben ist einfach, ich lebe. Ich bin da. Und ich freue mich uneigennützig. So eine Pflanze blüht, ob da jemand hinguckt oder nicht, ob ein Bienchen kommt oder nicht. Verstehst du, so ein Baum blüht oder so eine Blume blüht, fühlt sich einfach nur, weil sie eine Bestimmung hat. Alles, was ich tue, heutzutage muss immer einen Sinn haben bei den Menschen. Und wenn ich keinen Sinn sehe, dann mache ich gar nicht. Wer tut noch etwas Sinnloses im Geistleben? Aus dem Geistleben heißt sinnlos leben. Bruder, mal tu das. Aber mein Leben muss doch Sinn geben. Ja, es gibt einen Sinn, wenn du anfängst, sinnlos zu leben. Und solange du nachdenkst und irgendeiner Sache Sinn geben möchtest, wird es sinnlos, die Sache. Wird es nichts bringen? Dann sagen die Leute, das macht er nur berechnet, weil er sagt sich, was springt mir dabei raus? Ja, etwas Unnützes, Unbrauchbares. Und genau das ist, was Menschen glücklich macht. Etwas, was man gar nicht gebeten hat. Ja, wo du keine Ergebnisse erwartest, so aussichtslos, hoffnungslos, ohne Dankeschön, wenn du das tust, dann hast du einen Lohn im Himmel. Und das ist so wichtig im Geistleben, dass wir einfach Dinge tun für die Ewigkeit, für den Himmel, für das, was bleibt. Und wenn wir hier ein Dankeschön bekommen, egal von was, für was, dann haben wir unseren Lohn dahin. Wenn die Menschen uns loben, wenn die Menschen uns preisen und selig preisen und so weiter. Das haben sie mit allen großen Leuten getan, aber das hat nichts gebracht. In der Bibel wird uns erzählt eine Geschichte, wo Jesus sagt, jeder hat seinen Pfund bekommen und sie haben was dazu gewonnen zu ihren Talenten. Und dann sagt einer davon, und ja, wir haben getan, was wir tun konnten. Und dann, wir sind unnütze Knechte. Unnütze Knechte. Wir haben nur das getan, was wir tun sollten. Lukas Kapitel 10, Lukas 17, Vers 10. So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht immer wieder, wir sind unnütze Knechte. Unnütz. Ich habe einfach das getan, was selbstverständlich war, was ist gehört. So, der barmherzige Samariter hat den Kranken gepflegt, auf die Beine wieder gebracht. Aber das hat er nicht müssen. Denn ein Samariter, das war ja ein Jude, der unter den Räuber gefallen ist. Das gehört gar nicht zu meiner Rasse. Aber es spielt keine Rolle, verstehst du, etwas Selbstverständliches tun. Wir sind nur unnütze Knechte, wir haben getan, was wir tun sollten, was wir schuldig waren. Unnütze Knechte pflegen nicht ihr Ego. Unnütze Knechte nehmen sich nicht wichtig. Unnütze Knechte wollen nicht auffallen. Unnütze Knechte, sie wollen nicht gleich sofort gesehen werden. Viele werden von einem seelischen Ego geleitet, aber nicht vom Heiligen Geist. Die Menschen sollen sehen, wie ich bete, die Hände hochhalte, wie ich an der Straßenkreuzung stehe und an Gott preise. Ja, die Pharisäer tun das. Die Heiligen der letzten Tage, die Mormonen machen das, dass sie öffentlich beten, die Moslems, dass sie gesehen werden. Aber wir sollen beten, wo uns niemand sieht. Wir sollen dienen und helfen, wo uns niemand sieht und anerkennt und was gar nicht mehr weiß, wer das getan hat überhaupt. So, viele Menschen, sie werden geleitet von ihrem Verstand, von ihrem Intellekt, von ihrer Logik. Das macht man so, aus Gewohnheit, verstehst du? Aber das ist nicht im Geist leben, das ist in der Gewohnheit leben. Und so viele Menschen leben von ihren fünf Sinnen. Sie wollen gesehen werden, erkannt werden, gerochen wird. Hier ist jemand mit besonderem Parfüm. Geschwister, wir existieren zufällig, von Gott gewollt, zufällig. Du hast nichts getan, dass du auf diese Welt kommst. So verstehst du, gewiss, du hast dich angestrengt in deiner Eizelle oder in der Sperma oder wo auch immer und dann hast du dich durchgesetzt. Aber Gott hat es zugelassen, einfach zufällig. Milliarden Spermen waren da, aber verstehst du, aber du bist gekommen. Jetzt müssen wir auch zufällig leben. Das ist im Geistleben, zufällig leben. Und es ist interessant bei Jesus, in der Bibel stehen die ganzen Jesus-Geschichten, also wo wirklich was passiert ist, da steht immer wieder, und es begab sich, es begab sich. Und genau das ist im Geistleben, es begab sich. Alles, was sich so zufällig begibt, zufällig, wo jemand vorbeikommt, zufällig, wo dich jemand anruft, zufällig, wo dich jemand was bittet, zufällig, wo du eine Not siehst und zufällig hast du gerade 5 Euro da und kannst ihm die 5 Euro geben. Dieses Zufällige ist im Geistleben. Sei nicht schockiert. Im Geistleben ist nicht nur Halleluja, Lob und Dank, Preis dem Herrn. Das ist alles umsonst. Verstehst du, was nützen die Sprüche? Was nützen die schönen Worte? Bei Jesus begab sich. Die Predigten waren gut, aber es begab sich. Plötzlich kommt ein Leichenzug vorbei. Und da kann er gleich auferwecken, dieses Mädchen oder diesen Jüngling von Nein hier und so weiter. Was begibt sich in unserem Leben? Denk darüber nach. Im Geist leben heißt es begibt sich. Plötzlich du bist im Bus und jemand quatscht dich an. Ich bin auf dem Flughafen, das werde ich nie vergessen. War für mich so, hier, ich will jemanden abholen und dann sehe ich, wie eine Frau da auf dieser Tafel liest und versucht herauszufinden. Und dann habe ich gefragt, darf ich Ihnen helfen? Wo sie wollte wissen, ob Ihr Flugzeug schon da ist oder nicht. Und dann, ich gucke hin und ich sehe, was angeschlagen ist. Dann sagt sie, sie schickt der Herrgott. Sie schickt, also ich werde vom Herrgott geschickt. Genau das ist es, was unvergesslich ist, was in der Ewigkeit bleibt. Sie schickt der Herrgott. Und die Frage ist, wie oft konnte dich der Herrgott irgendwo hinschicken, wo du brauchbar gewesen bist? Im Geistleben heißt es, dass der Herrgott uns immer wieder mal dort und dort hinschickt. Und dass wir was für den Herrgott tun, so ganz nebenbei. Und es begab sich bei Jesus und es war von Gott. Und nur die Geschichten, die sich begeben haben, zufällig begeben haben, die sind die Geschichten, die in der Bibel für die Ewigkeit geschrieben stehen für uns, auch bei uns. Wir sollen Schätze sammeln, sagt die Bibel. Und Schätze sind einfach das, was sich begibt. Ich predige, aber während der Predigt begibt sich, dass Gott mir einen Gedanken, ein Wort, eine Inspiration gibt. Ich bete und plötzlich begibt sich, dass ich plötzlich was einfall, ganz schnell dort aufschreibe und etwas weitergebe. Es begab sich. Und das, was in unserem Leben sich begibt, das ist Ewigkeitswert. Auch hier die Weihnachtsgeschichte. Und es begab sich zur Zeit des Kaisers Augustus, verstehst du, dass hier jemand schwanger war und nach Bethlehem musste und kein Raum in der Herberge war. Es begab sich. Und das ist Weihnachtsgeschichte. Das ist Gottes Geschichte. Alles, was nicht im Lebensbuch steht, ist bedeutungslos. Da ist keine Frucht. Es begab sich. Ist nicht von Gott gewirkt gewesen. Von Gott ist nur das gewirkt, wo es sich begibt. In aller Liebe. Im Geistleben. Es begab sich. Und das ist Gottes Prinzip. Nicht aus dem Geist Gottes zu leben heißt es, ich plane, ich wirtschafte. Es kann auch gut sein. Aber erst wenn es aus dem Geist heraus ist, es begibt sich. Es passiert was. Ungewollt, unberechnet, ungeplant. Und das ist für die Ewigkeit wertvoll. Es begab sich. Leben im Geist ist ein Kunststück. Wie lebt man das? Viele leben noch im Fleisch. Ja, die planen alles. Es ist wunderbar. Wir müssen im Fleisch anfangen, damit wir im Geist aufhören können. Ich muss im Fleisch anfangen zu leben. Ich muss planen. Ich muss gehen und rausgehen, einladen, Zettel verteilen. Und da passiert es, dass es sich begibt. Da trifft plötzlich jemand, den Gott ansprechen will. Wir haben hier am Leopoldplatz mal evangelisiert und wir haben Gäste aus den USA gehabt und es hat geregnet, Hunde und Katzen würde ich sagen, so richtig geschüttet. Und dann hat ein Mädchen gesagt, ja, aber wir können nicht einfach hier sitzen, jetzt nur beten, wir sind gekommen zum Evangelisieren, zum Einladen, ich gehe raus. Und weißt du, was passiert ist? Draußen gibt's hier am Karstadt, gibt's hier so einen Zettel einer Frau aus Pankow, und diese Frau, eine suchende Frau, sie hat von Gott einen Auftrag bekommen, geh zum Leopoldplatz, dort wird dir was weitergegeben. Sie hat die Wahrheit gesucht, was ist die Wahrheit? Und am Leopoldplatz kommt gerade das Mädchen im Regen auf sie zu und gibt ihr Zettelchen. Und sie hat sich bekehrt, hat ihr Leben Jesus übergeben. Und es ist schön zu wissen, zu sehen, dass Menschen sich vom Geist Gottes leiten. Es begab sich. Und ich könnte euch Geschichten erzählen, wo es sich begab. Jemand findet einen Zettel auf dem Boden und es begab sich. Jemand hat diesen Zettel hingeschmissen, gar nicht dran gedacht, aber jemand geht vorbei und er findet diesen Zettel, kommt in die Gemeinde und heute ist er Pfarrer irgendwo im Siegerland, dieser liebe Bruder, der so einen Zettel auf der Straße gefunden hat. Nur nebenbei, wir müssen im Fleisch anfangen, um im Geist aufzuhören. Aber ich lese hier Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch, nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn das, was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und Paulus sagt, wann er im Geist lebt. Und dann sagt er hier im nächsten Vers, in dem Vers davor, da sagt er, denn durch das Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Du lebst erst weiter, wenn du nicht mehr lebst. Das ist ewiges Leben. Wenn du anfängst, sinnlos zu leben. Entschuldigung. Wir werden oft motiviert. Ja, wir müssen raus, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Weißt du, unsere Aktivitäten stören manchmal Gott mehr, als dass sie uns nützen würden. Ich muss, nein, du musst gar nichts, du musst nur stille werden. Einfach, ihr sollt stille sein und ich werde für euch streiten. Einfach Gott arbeiten lassen. Einfach die Geschichte arbeiten lassen. Einfach die Zeit arbeiten lassen. Ich bin gekreuzigt, sagt Paulus. Wenn man gekreuzigt ist, dann ist man gestorben. Dann hat man aufgehört, ja, selbst zu leben, selbst sein Leben zu gestalten. Deine Hände sind ans Kreuz genagelt, du kannst gar nichts mehr machen. Du kannst auch nirgendwo mehr hingehen. Und da fängst du erst richtig an zu leben, wenn du aufhörst, das Leben selbst zu managen. Einfach, es begab sich. Wenn du aufhörst, deine Vorteile zu suchen, wenn du aufhörst, zu berechnen, zu handeln, also heute werden wir das und das machen. Sinnlos anfangen zu leben, um Sinn in meinem Leben zu geben. Wir müssen im Fleisch anfangen. Ganz klar, ich muss etwas tun, aus mir rausgehen. Ich muss mich anziehen und ich muss aufsteigen, aus dem Bett steigen und das und jenes unternehmen. Aber dann sich warten, bis er sich begibt. Herr, was ist die Möglichkeit, die du mir schenkst, die du mir gibst? Eigentlich das Sprachengebet, das Zungengebet oder das Reden in anderen Sprachen ist auch so ein Geheimnis, was Gott mich mal gelehrt hat diesbezüglich. Zuerst muss ich verstehst du, einfach nur lallen, da ist nichts dahinter. Aber dann irgendwo beginnt der Heilige Geist zu Gott zu sprechen. Zuerst wird Stroh gedroschen, bis Körner rauskommen. Die meisten Leute haben es nicht begriffen. Ich muss zuerst mal natürlich anfangen und dann höre ich im Geist auf, dann bin ich weg. Hier verstehe ich, was es bedeutet, zuerst einmal im Fleisch anfangen und im Geist aufhören. Das ist Leben im Geist. Ich muss zuerst mal mein Ego kreuzigen. Ich muss mich überwinden, etwas zu unternehmen. Ich muss diesem Mann unter die Räuber gefallenen helfen. Ich muss etwas tun. Aber dann alles andere wird nachher Gottes Geschichte aus meinem Leben. Dem rationellen denkenden Menschen ist das unlogisch paradox. Ja, die ganze Zeit beten, Gott suchen, mit Gott reden, in der Kammer gehen und die Tür zumachen. Ja, die meisten Leute, wenn sie Schwierigkeiten haben, sie denken, ich muss überall Rundbriefe verschicken und überall den Leuten ankündigen, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Nein, wir sollen Gott sagen und der, der das Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Aber den rational denkenden Menschen ist alles so schleierhaft verschwommen, soll das was bringen? Der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis gegessen und jetzt muss er all das ausspucken, was er gegessen hat, durch den Baum der Erkenntnis, beim Sündenfall. Er muss jetzt alles rauskotzen, er muss jetzt dumm werden, um klug zu werden, unmündig werden, um mündig zu werden. Ja, es muss alles raus, die ganze Erkenntnis, die ganze Philosophie, die ganze Theologie, die ganze Psychologie, das ganze Wissen, Ich weiß, dass ich nichts weiß. Verstehst? Das ist die Weisheit der großen Menschen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und genau das ist es. Ich muss die ganze Erkenntnis rausspucken, rauskotzen und bei Null anfangen, wie ein Kind. Thomas von Aquin hat dem Papst eine Doktorarbeit geschrieben über die Trinität Gottes, die Dreieinigkeit. Und als er diese Doktorarbeit dem Papst übergibt, fällt er rücklings zu Boden, wird noch aufgefangen, liegt, manche Leute sagen, erschlagen vom Heiligen Geist, liegt auf dem Boden, dann wird er aufgehoben und das erste Wort, was er dann wieder rausbringt, nachdem er wieder zu sich kommt, alles ist Stroh. Alles ist Stroh. Die ganze Abhandlung über die Dreieinigkeit, das ist alles Stroh. Niemand hat Gott gesehen. Alles nur Philosophie. Alles ist Stroh. Und er hat noch nichts mehr geschrieben und nichts mehr groß gesagt. Er hat sein Leben dahin gelebt. Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Was ist so ein Kind? Das Kind weiß gar nichts. Kann keine Sprache, kann keine Grammatik, kann kein Einmaleins. Ein Kind kann gar nichts. Und dem Kind wird dann wieder von vorne alles beigebracht. Mit Null muss man anfangen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht zurückgeht, ihr Jünger, ihr Schüler, was Jesus seinen Jüngern sagt. Und dann werden wir vom Heiligen Geist ganz neu belehrt. Und ich sag dir, was der Heilige Geist uns lehrt. Du wirst schockiert sein. Ich möchte nur das weitergeben, was Gott mir gegeben hat und mich gelehrt hat. Zuerst einmal, da merke ich, dass mein Stolz gekreuzigt werden muss, mein Ich gekreuzigt werden muss und so weiter, dass ich nichts aus mir selber kann. Ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. So fange ich an dann zu singen. Wir werden vom Heiligen Geist gelehrt und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Fang bei Null an, bin ganz doof. Entschuldigung, du wirst es nicht verstehen. Aber genau das ist, wie wir klug werden, wie wir weise werden, wie wir Offenbarung bekommen, wie wir inspiriert werden. Wir müssen zuerst mal von unserem Stolz erlöst werden. Und das war, was der Teufel den Menschen eingebläut hat. Ihr werdet sein wie Gott. Vergiss es. Das ist eine Lüge gewesen. Im Geist leben heißt es, von Gott abhängig zu sein. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, dass es weitergeht. Und ich muss auf mein Problem zugehen, dann löse ich das Problem von selbst. Ich muss es anpacken. Der natürliche Mensch ist voller Stolz auf sich selbst. Mein Körper, mein Geist, mein Intellekt, mein Leben, mein Vermögen, mein Geld. Wir sind stolz auf uns, mein Auto, meine Frau, meine Kinder, mein Mann. Ja, aber wir müssen aufhören und sagen, alles Herr bist du. Nicht mehr mein, nicht mehr ich und nicht mehr wir. Unser Ego ist Stolz und Eitelkeit und deshalb kann Gott mit uns nichts anfangen. Zuerst mal nichts werden. Ich muss täglich sterben und das ist im Geistleben. Egoismus ist kein antrainiertes Verhalten, sondern es ist etwas, was uns angeboren ist, genetisch bedingt, was uns vererbt worden ist, diese väterliche Lebensweise. Ja, nicht, dass du jetzt was trainiert hast, dich durchsetzen, behaupten musst. Nein, das liegt in unserem Menschsein drin, von der Natur aus. Und sobald wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen und dergleichen, plötzlich lassen wir ihn alles machen. Herr, du weißt den Weg, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme, nicht mein Reich. Da fangen wir erst, indem wir Jesus unser Leben übergeben, fangen wir an, im Geist zu leben, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Aber wenn wir nur nach unseren Wünschen gehen, Herr, ich wünsche das, ich wünsche das, ich wünsche jenes, dann gehen wir an unserem Leben vorbei. Mir geht es darum, liebe Geschwister, dass wir Schätze sammeln für die Ewigkeit. Was bleibt? Wenn du dich nur selbst verwirklichst, dann bleibt nicht viel von dir übrig in der Ewigkeit. Nur noch Stroh. Auch selbst wenn es noch so klug und so weise ist. So viele Menschen wollen sich nur verwirklichen. Aber Gottes Sache ist, dass er sich durch uns verwirklicht. Wir sind nur das Instrument zu seiner Ehre. Wenn wir nicht mehr auf unsere Rechte pochen, dann bekommen wir Recht. Das ist mein Recht. Ja, das mag dein Recht sein, aber du kriegst noch lange kein Recht. Wenn wir uns nicht mehr so wichtig nehmen, dann nehmen wir an Bedeutung zu. Alles Große, alle großen Männer und Frauen in der Geschichte, die haben sich nicht wichtig genommen und die sind groß geworden. Wer bin ich? Was bin ich? Alles ist Stroh, verstehst? Aber in diesem Stroh ist ein guter Kern und Korn drin. Wenn wir gestorben sind, merken wir plötzlich, wie wichtig wir waren. Plötzlich, ja, der ist nicht mehr da und wer macht das und so weiter. Wie abhängig die Leute doch von uns gewesen sind. Und deshalb stirb. Und ja, lass dich gleich begraben und dann ist es egal, ob die Leute dich verfluchen, dich preisen oder was die Leute aus dir machen, ist vollkommen egal. Du lebst bei Gott, für Gott, zur Ehre Gottes. Und wir merken, ja, dass wir gestorben sind. Wie merke ich das? Ich weiß, wie es bei mir ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da rege ich mich gar nicht mehr auf, da platze ich gar nicht, ja, da bin ich nicht gleich eingeschnappt, gleich verletzt, gleich beleidigt. Wir sind gestorben. Und wenn wir keine Anerkennung mehr bei Menschen suchen, sondern wenn Gott uns lobt, wenn Gott uns dankt, wenn Gott uns preist, das ist, was bleibt. Du hast wohl getan, mein Knecht. Du warst über wenig, hast wenig zur Verfügung gehabt, aber du hast das Wenige so umgesetzt, dass es verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht. Alles ist positiv in deinem Leben geworden. Gott muss uns loben, nicht die Menschen. Aber so viele Menschen wollen nur von Menschen gelobt werden, wollen bei Menschen auffallen. Die einen reden laut. Auch das ist etwas, wo mein Ego, dass ich ja auffalle, dass ich ja gehört werde. Andere benehmen sich exotisch, immer gesehen, immer gehört zu werden. Du wirst wichtig, wenn du nicht mehr gehört wirst. Wenn niemand auf dich achtet. Wir sind gestorben. Aber die meisten Leute wollen bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Immer ganz wichtig vorne an den Mündern, immer im Mittelpunkt stehen. Es ist nicht leicht, seinen Ego, seinen Egoismus zu überwinden, das Fleisch zu kreuzigen, sich nicht wichtig zu nehmen. Wir wollen, dass das Fleisch wohllebe. Karneval, verstehst du? Dass das Fleisch wohllebe, das Wohlleben. Aber das ist nicht im Geistleben. Wir müssen umziehen von Römer Kapitel 7 auf Römer Kapitel 8. Die meisten Leute wohnen immer noch in Römer Kapitel 7. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Römer 7, Vers 24. Ich, elender Mensch. Das ist der Apostel Paulus, ein Pharisäer von Pharisäern. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und er sagt buchstäblich, so diene ich nun mit dem Verstand im Gesetz, aber ich bin verflucht unter dem Gesetz der Sünde. Als fleischlicher Mensch ist man der Sünde verkauft. Man sündigt, man rebelliert ständig gegen Gott. Man ist ein Protestant gegen Gott. Herr, warum hast du es mir zugelassen? Warum hast du es mir das gegeben? Es begab sich. Nimm die Stunden, wie es sich begibt. Es ist seelisch. Ein seelischer Mensch, ja, denkt immer wieder, denn ich weiß nicht, was ich tue. Das, ja, er lebt gar nicht in dieser Wirklichkeit. Aber auch das ist nicht geistlich, dass ich nicht weiß, was ich tue. Ich habe mich Gott ausgeliefert und ich weiß, alles wird mir zum Besten dienen. Alles ist in der Hand Gottes. Und geistlich ist es, wenn du Dinge hast, und Dinge meidest und Dinge ablehnst, die nicht von Gott sind, die nicht zu deiner Besserung dienen und dich verherrlichen. Mit dem Verstand diene ich dem Gesetz. Ja, ich denke, ich diene Gott und er hat für Gott geeifert, dieser liebe Saul von Tarsus. Er dachte, das ist Gottes Dienst, Gottes Sache. Aber die Sünde war in ihm, das war Stolz. Ich habe Recht. Meine Religion ist die richtige Religion. Alles andere ist Bluff. Und hat die Christen verfolgt. Sein Stolz lässt nicht zu, dass das Gute durchkommt. Ich tue, was ich nicht will. Ich elender Mensch. Auch seelisch. Ja, dass er seine Religion denkt zu verwirklichen. Und dieser arme, fromme Kerl, dieser Pharisäer muss umziehen nach Römer 8. Und dann heißt es dort, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Nicht das Gesetz, nicht die Gebote, nicht die heiligen Schriften, sondern der Geist Gottes. Römer Kapitel 1, da heißt es hier, 8 Vers 1, da heißt es, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Ja, Herr, mach du, wie du es willst. Und dann sitzt er dort in Damaskus in der Stube, dreht das Däumchen, seine Däumchen und betet. Und dann heißt es, siehe, er betet Ananias, geh hin, leg ihm die Hände auf, gib ihm was, was er braucht, öffne ihm seine Augen. Wer jetzt Jesus hat, in Jesus ist und so weiter, der schaut nicht mehr, was das Gesetz ihm gibt und so weiter. Nein, er will sich selbst nicht mehr verwirklichen. Er will sich selbst nicht mehr irgendwie sein Leben gestalten. Jetzt wartet, bis Gott was tut. Das ist im Geist leben. Und manche denken, ich muss es unbedingt übers Knie brechen, ich muss etwas unternehmen und vielleicht hilft der Heilende dabei und wer weiß, vielleicht löse ich was aus. Nein, warte, bis Gottes Stunde kommt. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Bis der Ananias kommt, der betet schon 3 Tage. Loslassen, loswerden von sich selbst, nichts mehr irgendwie was tun. Ich muss täglich sterben. Das ist Wort Gottes nachher. Täglich abnehmen. So wie Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist im Geist leben. Einfach das Richtige tun im richtigen Augenblick. Nicht einfach sich treiben lassen. Wir können nicht egoistisch leben und gleichzeitig erwarten, dass wir Gott wohlgefällig sind. Wir können nur das Richtige tun, wenn wir nichts mehr tun, sondern Gott durch uns arbeiten lassen. Gott durch uns arbeiten lassen. Wer noch im Egoismus lebt, der vegetiert in seiner Selbstsucht, kämpft für sein Ego, spielt den Pharisäer, den Besserwisser, den Besserkönner, ist ein scheinheiliger, selbstgerechter, aber wird der Heiland, wäscht die Füße von seinen Jüngern, dass es dienen. Der, der am höchsten sitzt und thront, der Herr des Universums wäscht seinen Geschöpfen die Füße. Und plötzlich merkst du, oh, kann ich das, kann ich meinem Bruder, meiner Schwester die Füße waschen? Den Kopf kann jeder waschen. Da wird fest massiert und gewaschen. Aber hier, wenn du wirklich die Füße wäschst, dann merkst du, ich bin begrenzt. So viele Menschen, so vor allem sehr viele Christen, ich spreche ja zu Christen heute Nachmittag, so viele Christen, die sind Pharisäer, die sehen den Splitter in des Bruders oder Schwester Auge, aber den Balken in ihrem eigenen Auge sehen sie nicht. Warum? Weil sie immer mit dem Splitter beschäftigt sind. Weil sie kleinlich sind, kleinkariert sind. Und den Balken in ihren eigenen Auge sehen sie nicht, dass sie geistlich begrenzt sind. Du siehst erst viel, wenn du nichts mehr siehst. Komisch, Blummer, du das. Was predigst denn du hier heute Nachmittag? Ich will, dass du anfängst, im Geist zu leben. Weißt du, du lebst im Geist, wenn du öffentlich nicht mehr respektiert wirst von deinen Verwandten, deinen Freunden, deinen Nachbarn, von deinen Geschwistern. Ja, du lebst im Geist, wenn die Menschen dich gar nicht mehr so richtig kennen, dich verstehen. Aber sobald du noch was einbildest und denkst, ich bin noch eine Persönlichkeit, ich habe noch was, da gibst du den Geist auf. Ananias und Sapphira, diese zwei in der Bibel, ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, die wollten was zeigen, wie teuer sie ihr Grundstück verkauft haben. Und die übertreiben, und die Sünde der Christen ist Übertreibung, in der Endzeit ganz besonders. Geistliche Angeber sind sie alle. Übertreibung ist Extravaganz. Das ist die Sünde der Frommen. Und sie gaben den Geist auf. Wenn du anfängst zu übertreiben, ich habe das gemacht, ich war dabei, ich. Solche Menschen haben im Reich Gottes keinen Platz. Sie geben den Geist auf. Und die Füße, schon der Jünglinge stehen vor der Tür, um diese Leute rauszutragen. Gott sieht das und benutzt auch das, was keiner sieht. Was niemand versteht. Alles ist Stroh. Nur ganz wenige gehen unerkannt durchs Leben in die Ewigkeit. Wir waren unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir tun sollten. Nicht mehr und nicht weniger. Im Geist leben ist ein unsichtbares Leben leben, unbemerkt leben, einfach sein Leben gestalten, ungefühlt leben, einfach, es begab sich. Heimlich, still und leise durch das Leben gehen, das ist im Geist leben. Das merkt man gar nicht. So einfach im Hintergrund leben, dafür beten, die Sache unterstützen, das im, ja, tragen, finanziell tragen, wie auch immer, durch Fürbitte tragen oder indem man die Hände aufstreckt und sagt, ja bitte, der Herr segne dich, in aller Stille leben, im Verborgenen leben, das ist im Geist leben. Aber wir denken oftmals, im Geistleben ist, wenn wir vorne stehen und sagen, Jesus, auch wenn alle dich verlassen, ich werde nicht von dir weggehen, ich werde bei dir bleiben. Und was haben sie gemacht? Thomas ist weggelaufen, Petrus ist weggelaufen. Nur der, der nichts gesagt hat, der ist noch beim Heiland geblieben. Der Johannes, der hat nicht gesagt. Der hat einfach, ist bei Jesus an seiner Brust gelegen. Aber dann, die haben für Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde, haben sie nichts getan, aber Nikodemus und Josef von Arimathäa, die beide sind zum Pilatus gegangen, nicht zu den hohen Priestern, zum Pilatus sind sie gegangen. Du, dürfen wir Jesus vom Kreuz nehmen? Und dieser Josef von Arimathäa hat gesagt, ich habe ein Grab gerade für mich ausgehauen, ich werde dort beerdigt, aber jetzt kann der dort liegen vorübergehend. Nikodemus und Josef von Arimathäa, das waren heimliche Nachfolger Jesu, die Stillen im Lande. Die sind nicht vorne gestanden und sagen, guck mal her, ich werde für dich sterben, Jesus. Die sind bei Nacht und Nebel, der Nikodemus ist bei Nacht und Nebel zum Heiland gegangen. Kein Superfrommer, kein Angeber. Aber die beiden haben Jesus vom Kreuz genommen. In der Überlieferung von Josef von Arimathäa heißt es, als dann die Auferstehung stattgefunden hat, man hat überall ihn gesucht. War das wirklich dein Grab? Hast du wirklich Jesus in dieses Grab hineingelegt und er wurde nicht mehr gefunden? Lange Zeit war er nicht mehr aufzutreiben. Er ist untergegangen. Verstehst du? Und das ist für die Ewigkeit leben. Und heute überall, wo du die Botschaften, die Osterbotschaft gehört hast, das leere Grab. Die Stillen im Lande bewirken mehr, als du denkst und glaubst. Nikodemus. Ja, den sich nicht so fromm outen und geben. Bitte pass auf die ganzen Frömmler. Jesus würde heute noch am Kreuz hängen und die Geier würden fressen, wenn nicht Josef von Arimathäa und der Nikodemus gewesen wären und die beiden Jesus vom Kreuz genommen hätten. Im Geist leben ist ein verborgenes Leben leben als Licht, als Salz, in richtiger Dosierung natürlich, als Zeuge Jesu Christi und reden, wenn man gefragt wird und bezeugen, ja, ich bin's gewesen, er lag in meinem Grab. Im Geistleben heißt es, die Versuchungen zu widerstehen, ohne jemanden zu beweisen. Zeig, dass du der Sohn Gottes bist. Spring jetzt runter vom Turm. Jesus macht es nicht. Hat niemand was bewiesen? Und ich muss auch nicht beweisen, dass ich Kind Gottes bin. Hier habt ihr diese Bescheinigung, verstehst du, da steht nichts drauf. Alles nur Schein. Trauschein, Taufschein, Beerdigungsschein, lauter Scheine, verstehst du? Bei vielen Menschen besteht das Leben aus diesen Scheinen. Wir brauchen keine Bescheinigung. Wir sind's oder wir sind's nicht. Und im Geistleben ist das, heißt es, dass ich einfach das bin, was Gott aus meinem Leben gemacht hat, was sich begeben hat, was aus mir geworden ist. Im Geistleben heißt, das Leid und Elend lindern, das Böse und Übel korrigieren, wo es nur geht. Im Geistleben heißt es, den Schwachen helfen, wo es möglich. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Dienen den Menschen, sie tragen, sie stärken, ihnen zur Seite stehen. Im Geistleben ist, die Blinden und Unwissenden zu führen, komme ich nämlich an der Hand, hänge dich ein. Und dann sie begleiten ein Stück weit. Und einem Menschen, ein guter Mensch zu sein, im Geist leben ist, im Geist gehen, so wie der Geist uns führt. Es begab sich. Da kommt was in die Quere. Als ich in Norwegen war, hat uns jemand gesagt, Norwegen ist so zerkluftetes Land, lauter Fjorde und vieles andere mehr. Hat jemand gesagt, das Wasser hat die Landschaft geprägt. Und weißt du, das Wasser fließt immer bergab. Es ist unterwegs zum Ozean. Das ist das Wasser. Und das ist im Geistleben einfach bergab fließen. Wer im Geist lebt, der geht mit dem Strom immer tiefer runter, bis in die Ewigkeit, in diesem Ozean des Lebens. Jesus ist auch hinabgestiegen, bis an die tiefsten Orte der Unterwelt. Im Geistleben heißt, menschlich absteigen, nicht immer wieder versuchen, mit der Welt mitzuhalten, einfach abwärts, abwärts, abwärts. Schwaben sagen, ra, 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 verstehst, immer in die Tiefe gehen. Johannes der Täufer, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Leben wir wirklich im Geist? Ist die Frage. Bin ich wirklich ein geistlicher Mensch? Und Jesus soll in mir zunehmen, dass ich viel Zeit mit Jesus verbringe, mehr auf ihn höre, mehr von ihm lerne. Und ich lerne erst, wenn ich still bin und nicht immer wieder Fragen stelle, sondern zuhöre, was er wirklich sagt. Wir wachsen im Geist, wenn wir Jesus wirklich verwirklichen und Jesus verherrlichen, leidenschaftlich für Jesus sind. Paulus schreibt 1. Korinther 15, Vers 58, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nehmt zu, mach immer mehr. Jesus muss in uns zunehmen. Lass dran deinen ganzen Kleinkram, das Unwichtige, das Nebensächliche stehen. Nimm dir Zeit für das Wichtigste. Und was ist das Wichtigste? Investiere deine Zeit in die Menschen, in einen Menschen. Es begab sich, da kommt wieder jemand in die Quere. Da steht wieder jemand vor der Tür. Dich schickt der Herrgott. Wie oft schickt der Herrgott Menschen zu uns und wir nehmen es nicht auf. Deshalb, wir sollten nach der Bibel gastfrei sein. Und manche haben unwissend Engel beherbergt, nur nebenbei. Lass dein Kleinkram stehen, nimm Zeit für das Wichtigste, für Gott. In Haggai Kapitel 1, Vers 4, da lese ich folgende Verse. Ist denn eure Zeit ist immer da. Und in eurer Zeit, da lebt ihr in getäfelten Häusern und so weiter. Aber mein Haus muss wüst liegen, da ist nichts da, da ist nichts los. Nun aber, so spricht der Herr, achtet darauf, wie es euch geht. Schau, beobachte dein Leben. Wie geht's mir wirklich? Lebe ich wirklich im Geist? Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und ihr werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und ihr bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und ihr friert trotzdem und werdet nicht warm. Und wer Geld verdient, der legt es in löchrige Beutel. Und so spricht der Herr Zebaoth. Achte doch darauf, wie geht es euch? Bist du im Geist oder bist du nicht im Geist? Bist du in der Liebe Gottes? Bist du in der Kraft Gottes? Unser Glaube soll nicht auf menschlicher Weisheit beruhen, sondern auf Gottes Kraft, so steht es in der Bibel einmal. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Und ich will Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Bezieht sich auf den Tempel deines Leibes. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, da blase ich alles weg, es vergeht alles, es hat keinen Bestand mehr. Schaut, wie es euch geht. Warum das, spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr lebt nicht im Geist. Weil mein Haus so wüst steht. Mein Haus ist eine Räuberhöhle geworden, hat Jesus einmal geschimpft. Hat die Tische umgeworfen. Die ganzen Opfer, Tauben wegfliegen lassen. Mein Haus ist wüst. Ihr aber eilt ein jeder für sein Haus. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten, das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe Dürre gerufen über Land und Berge und über Korn und Wein und Öl und über alles, was auf der Erde ist. Auch über Menschen und über Vieh. Im Geistleben heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist das? Die Reihenfolge muss stimmen. Zuerst Jesus. Nicht zuerst die Gemeinde. Und nicht zuerst das und nicht zuerst das. Jesus, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Zuerst meine Seele. Im Geistleben heißt es, eine andere Haltung einnehmen. Gottes Zwecke und Gottes Ziele verfolgen. Gottes Ideale für mein Leben zu verfolgen. Was ist das? Sich vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Aber wer nur sich selbst sieht, ein Egozentriker ist, ein Narzisst, Der gehört in unsere Psychiatrie. Entschuldigung. Und psychisch behandelt werden. Der verfehlt das ewige Leben. Der nur sich sieht. Der sich selbst wichtig nimmt. Egoistische Menschen haben keine echte Freunde. Nur nebenbei. Sind ganz allein. Sind meistens innerlich verkümmert. Beneiden andere. Sind eifersüchtig auf andere Menschen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Du sollst was sein. Abglanz seiner Herrlichkeit. Das ist im Geistleben. Der zivilisierte Mensch ist ein Egoist, zerstört seine Umwelt. Nur ich. Geht über Leichen, zerstört sich selbst, frisst sich selber auf. Das ist der natürliche Mensch. Auch viele Christen sind Egoisten. Zuerst ich. Wenn ich dran denke, wie manche in der Gemeinde stehen ganz vorne, dass die anderen von hinten das Lied nicht mehr sehen können auf der Leinwand. Verstehst du? Ganz wichtig genommen werden. Ja. Du bist erst geistig, wenn du dich unwichtig nimmst. Ich bin nichts, Herr, du bist alles. Und wenn du aus meinem Leben nichts machst, dann werde ich auch nie was werden. Aber gerade da beginnt der liebe Gott, dich aufzubauen und aufzumöbeln. In der Endzeit, der Antichrist wird sich selbst in den Tempel setzen und sich ausgeben als Gott. Du musst nicht lange warten, bis der Antichrist seinen Tempel da aufbaut irgendwo. Nein, so viele Menschen sitzen selbst auf ihrem Thron des Herzens und geben sich aus als Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und der Heilige Geist unterscheidet uns vom Tier. Das ist das Einzige, wo Mensch und Tier sich unterscheidet. Gott gab dem Menschen seinen Geist. Und er gibt uns durch den Heiligen Geist eine andere Grundausstattung, eine andere Lebensausrichtung, eine andere Basis, damit wir uns nicht mehr wichtig nehmen. Ich muss abnehmen. Aber er, Halleluja, muss zunehmen. Und der Heilige Geist wird Jesus in uns verherrlichen. Der wird mich nicht verherrlichen. Der Heilige Geist verherrlicht nicht keine Menschen. Der Heilige Geist verherrlicht auch keine Gemeinde. Der Heilige Geist verherrlicht auch alle keine Lehren und Philosophien. Alles ist Stroh. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das macht der Heilige Geist. Und das ist der neue Adam, der ja in unserem Leben siegt. Er ist Herr. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat Christus gesagt. Im Geist leben heißt es, Jesus voll auszuleben. So sein, so wie Jesus war. Denn das auszuleben, das zu beinhalten, das macht den neuen Menschen aus, so sein wie Jesus. Du kannst Radiowellen mit deinen fünf Sinnen hier nicht empfangen. Du bist kein Empfänger, kein Radioempfänger. Aber da sind tausende von Radiowellen hier in diesem Raum. Die fliegen nur noch. Wir können das Große gar nicht empfangen, erst wenn wir einen Empfänger haben. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Du brauchst einen weiteren Sinn. Nicht nur die fünf Sinne. Du brauchst den sechsten und den siebten Sinn, was uns Menschen verloren gegangen ist. Der Glaube und der Name des Herrn, damit wir das Übernatürliche vernehmen können, was unser Leben wirklich ausmacht. Du brauchst einen Empfänger, Christus in mir. Halleluja. Und werdet voll des Heiligen Geistes. Du musst zuerst einmal selbst das Leben definieren, was das Leben wirklich ist für dich. Ich bin nichts, er ist alles. Er ist alles. Und das braucht seine Zeit, bis wir das definiert haben. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 15, ganz schnell, welche der Geist Gottes leitet, die sind wirklich Gottes Kinder. Da heißt es aber, uns aber hat Gott offenbart durch den Geist, der alle Dinge erforscht. Ich habe den Empfänger in mir, diesen Radioempfänger, Satellitenempfänger. Ich kann überall hingehen, ich kommuniziere mit dem Himmel, mit dem Universum. Und er hat uns den Geist gegeben. Denn welcher Mensch weiß, was in einem Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben empfangen den Geist von Gott, nicht den Geist dieser Welt. Weißt du, wer inspiriert uns? Wer leitet uns? Wer führt uns? Mein Ego, mein Verstand, meine Logik, das Berechnende. Wer leitet mich? Uns hat er aber seinen Geist gegeben. Und davon reden wir. Nicht in Worten menschlicher Weisheit. Verstehst du? Dumme Sachen, nichts Besonderes. Nicht in Worten menschlicher Weisheit, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes, vom Geist Gottes. Der vernimmt nicht. Hier war der Herr, hab nichts gesehen. Wo denn? Verstehst du? Und der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So, der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss alles geistlich beurteilt werden. Aber der geistliche Mensch, der beurteilt alles, der geistliche Mensch begründet alles, versteht alles, erfasst alles und so weiter. Und der geistliche Mensch wird von niemand gerichtet, kann niemand gerichtet werden. Denn wer hat den Geist des Herrn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir haben Christi Sinn. Halleluja. Wir haben den siebten Sinn, was uns verloren gegangen ist. Wir können Träume deuten, wir können Gesichter und Visionen empfangen, wir können Sprachen reden. In 5 Minuten, 8 Sprachen kannst du sprechen. Du hast Geistesleitung, du kannst Unbegreifbares begreifen, kraftvolle negative Dinge kannst du überwinden, unbewusste Dinge kannst du deuten. Der Nebukadnezar vergisst seinen Traum, da kommt der Daniel und sagt, ich weiß, setz dich mal hin, ich erkläre das dir. Oder der Pharao beim Josef. Geistliche Menschen sehen, was die anderen nicht mehr sehen, nicht mehr verstehen. Oder Elisa, da sind so viele Soldaten, Assyrer draußen. Ach, sagt er dem jungen Prophetenschüler, ach, bei uns sind mehr, als was bei denen draußen ist. Aber Herr, ich sehe doch. Weißt du, die Menschen sehen mit natürlichen Augen. Dann sagt er, mach deine Augen zu. Und Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind, als bei denen draußen. Und der Berg voll feuriger Rosse ist. Geistgeleitete Menschen sind nicht nur instinktgeleitet, dass sie vom Bauchhaus handeln, reagieren. Sie sind Seher, sind Glaubenshelden, sie haben etwas Übernatürliches und so weiter. Und sie fangen an, im Geist zu leben, mit dem Strom zu fließen. Da meine Tochter wohnt in Trossingen, da hinten Donau-Eschingen, dort fängt die Donau an. Und die Donau ist dort ein Rinnsal. Nur ein Rinnsal, ein Bächle. Verstehst du, so fängt die Donau an, ein Bächle. Und dann, wenn ich dann weitergehe in Passau, da kommen das die Isar und die Inn dazu, die bringen noch so viel Wasser. Und dann wird die Donau immer breiter und breiter. Die breiteste Breite von der Donau ist nachher irgendwo 1,5 Kilometer breit. Aber dort am Anfang ist nur ein Rinnsal. Und es fließt etwa 1000 Meter Höhenunterschied von Donau-Eschingen bis ans Schwarze Meer, wo es dann ins Meer untergeht. Es fließt immer bergab und es wird immer größer und voller Fische, voller Leben. Und das ist der Strom des Lebens. Wahre Geistlichkeit ist ein nicht erfassbares Dasein, kann ich begründen. Aber mit der Zeit entsteht dann eine Blüte, dann entsteht die Frucht am Baum. Und es braucht seine Zeit, bis man die Frucht ernten kann, bis man zu was geworden ist. Wer in Sprachen betet zum Beispiel, der erbaut sich selbst. Nur als Beispiel. Der entdeckt sich selbst, plötzlich spricht Gott zu ihm. Plötzlich offenbart der Herr ihm etwas, kriegt ein Stichwort, etwas, was ja der Heilige Geist ihm geben möchte, und er wächst über sich selbst hinaus. Halleluja. Wird teilhaftig der göttlichen Natur. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dich verstehen dürfen. Und je weniger ich mich selbst verstehe, desto mehr verstehe ich dich, lieber Gott. Und desto mehr entdecke ich dich. Je weniger ich von mir was sehe, von mir was verwirkliche, desto mehr bist du in meinem Leben. Ich nehme ab, Herr. Das ist schwer und hart manchmal, und ich möchte, dass du in meinem Leben zunimmst, dass du teilhaftig wirst in meiner Natur, in meinem Wesen. Herr, ich danke dir, dass du wirkst. Jesus, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Lieber Heiland, werde reell in meinem und in unserem Leben, auch bei meinen Zuhörern, wo sie jetzt das Wort Gottes hören, verwirkliche du dich und hilf, dass wir alle aus dem Geist leben. Es fängt mit einem kleinen Rinnsal an und dann wird es ein riesiger Fluss, einer der zweitgrößten Flüsse Europas, die Donau. Herr, und ich möchte auch so eine Donau werden, ein Donau sein und Donau bleiben. Einfach fließen, 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 fließen und einfach mit dem Strom mitgehen. Danke, Herr Jesus. Amen.